Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tetsche Mierendorf.
Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Podcast Kilohelden von und mit
Tetsche Mierendorf und
Sören Bauer. Zusammen haben wir über 100 Kilo abgenommen, damit einen ganzen großen Menschen. Und wir wurden sehr häufig gefragt, wie habt ihr es gemacht, was habt ihr gemacht, wie fühlt ihr euch und so weiter. Und weil wir die Fragen leid waren, haben wir gedacht, wir beantworten sie einfach und machen einen Podcast. Und wir haben jetzt schon ein paar Episoden gemacht. Die heutige Episode geht um ein Thema, was wahrscheinlich viele interessiert. Es geht um das Thema Ernährung umstellen. Weil, um dauerhaft schlank zu sein, abzunehmen oder im Bereich des Wohlfühlens zu kommen, ist es nicht nur wichtig, mal peripher was zu machen, sondern dauerhaft zu machen. Und der liebe Tietje, der hat das Ganze schon ein bisschen länger professionalisiert und deswegen für uns die besten Ernährungstipps und Strategien. Und deswegen gebe ich das Wort direkt an meinen Freund und Partner Tietje.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir ist, es gibt keinen Tipp, der für alle gleich gilt. Bei mir war jetzt, was meine Ernährung angeht, ein ganz, ganz großer Faktor. Ich habe ja irrsinnig viel Zucker zu mir genommen, unfassbar viel Schokolade gegessen. Bis zu einem Kilo am Tag, hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt. Und für mich war ganz, ganz wichtig, erstmal einen Zuckerentzug zu machen. Das bedeutet also, ich habe komplett verzichtet auf jegliche Art von verarbeiteten Lebensmitteln und vor allem keinen echten Zucker mehr zu mir genommen.
Und bevor hier jemand auf dumme Gedanken kommt, es gibt keine Schokoladendiät.
Nein.
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 Also
wenn hättest du sie gefunden?
Wenn hätte ich sie gefunden. Aber es wurde ganz interessant, es wurde ja früher mal mit Schokolade als Schlankheitsmittel geworben.
Ist das so?
Ja, wann war das? In den 20er, 30er Jahren?
Wow.
Irgendwie völlig strange irgendwie. Eine schlanke Figur für jede Frau. Da war ja noch irgendwie ein anderes Bild, was Frauen auch anging. Und da haben sie wirklich Schokolade als Schlankheitsmittel angepriesen.
Oh. Na gut, wenn man sich anguckt, Joghurette, locker, leicht und flockig.
Oder Milky Way schwimmt sogar in Milch, da gibt es ja unfassbar viele Dinge, die uns vorgaukeln, gesund zu sein, die es dann aber doch nicht sind. Oder mit viel Vitamin C oder gesund mit Kalzium und Milch, diese Schnitten für Kinder.
Ja.
Das sind ja alles irgendwie Mogelpackungen.
Das stimmt, das stimmt. Vielleicht auch noch aus einer Zeit, wo Zucker noch was Besonderes war und wir Zucker zu uns nehmen mussten, weil wir noch nicht überall Zucker drin hatten. Du hast eben das Wort vorgefertigte Lebensmittel angesprochen. Du hattest ein anderes Wort genutzt, wo ich gerade nicht drauf komme. Aber in diesem...
Verarbeitet,
siehst du. Und da ist ja überall Zucker drin. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass sogar Tomatenketchup, was ja schon der Name sagt, ist überall Zucker drin. Das heißt, wir haben einfach viel zu viel Zucker und Zucker ist die größte Droge, die erlaubt ist in Deutschland. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, es gibt nicht den einen Tipp, der für alle ist. Wie so häufig im Leben gibt es nicht die eine Lösung, die für alle gilt. Das heißt, meines Erachtens ist wichtig, jeder muss seinen Weg finden.
Richtig.
Und wir können Tipps geben, wie man hinkommt. Wie heißt es so schön? Alle Wege führen nach Rom.
Genau, sehr, sehr viele zumindest. Manche bleiben unterwegs hängen oder finden dann eine leckere Raststätte, wo sie dann doch mal wieder was essen oder so. Aber auch da muss ich sagen, viele Leute haben ja immer wieder gesagt, ja, ich habe es ja versucht, aber dann bin ich immer wieder gescheitert, dann habe ich doch irgendwie was Süßes gegessen. Dann sage ich so, ja, aber es macht ja nichts. Wenn du jetzt einmal zwischendurch was Süßes isst, bedeutet das ja nicht, dass du komplett gescheitert bist.
Genau.
Es ist ja der große Vorteil gegenüber dem Alkoholismus beispielsweise. Es ist ja nicht so, wenn man jetzt irgendwie einmal wieder was gegessen hat, dass man komplett wieder rückfällig ist und alles für die Katz war sozusagen. Dann denke ich so, ja, okay, du hast jetzt einen Snickers gegessen, aber dann mach doch nach diesem Snickers weiter.
Das ist auch genau richtig so. Also ich habe ja sehr, sehr viel Zucker in meinem Kaffee genommen, damit man unter viel eine Vorstellung kriegt, ein Latte Macchiato hat bei mir ungefähr 5 Stück Zucker gehabt. Und als ich, und ich trinke 10 davon am Tag, als ich damit aufgehört habe, lustigerweise hatte ich vorher immer den Eindruck, wieso? Ich bin überhaupt gar kein Süßmaul. Ich nehme da gar keinen Zucker zu mir. Ne? Weil ich natürlich nicht an den Latte Macchiato gedacht habe. Als ich damit aufgehört habe, hatte ich tatsächlich nach ein paar Tagen so einen richtigen Unterzuckerungsschock, dass ich das Gefühl hatte, ich kipp um. Und das fällt mir ein, weil du sagst Snickers, weil tatsächlich habe ich mich dann an die Werbung erinnert. Ne? Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Genau. Und habe einen Snickers zu mir genommen und danach ging es mir wieder gut. Aber der Unterschied war, ich habe halt nicht warte mal, 25 Stück Zucker am Tag, nee, 10, also 50 Stück Zucker pro Tag zu mir genommen, sondern alle 3-4 Tage mal ein Snickers. Ja. Und damit konnte ich meinen Zuckerhaushalt wieder regulieren und fühlte mich auch nicht als Versager, weil die Konzentration war, ich kann wieder weiter arbeiten, weil ich nicht unterzuckert bin.
Aber das könnte man ja genauso gut wunderbar mit sogenannten langkettigen Kohlenhydraten ersetzen. Und da kommen wir schon zum nächsten Ernährungstipp. Es gibt ja kurzkettige und langkettige Kohlenhydrate. Die kurzkettigen, die sind zum Beispiel in Nudeln, in Zucker, ganz viel natürlich in Alkohol. Also Alkohol ist ja sowieso Zucker in Reinform eigentlich. Und diese ganzen kurzkettigen Kohlenhydrate, die sorgen dafür, dass wir schnell Energie bekommen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, okay, da kommt jetzt ein Bär auf uns zugelaufen oder wir müssen in einem Wettkampf Kalorien verbrennen. Es gibt ja zum Beispiel bei Radrennen immer am Abend vorher, da gibt es immer so Kohlenhydratpartys, wo die Leute dann vor dem Wettkampf kohlenhydratreich essen, damit schnell Energie zur Verfügung steht. Und das machen natürlich so Sachen wie diese Zucker oder Nudeln, diese ganzen kurzkettigen Kohlenhydrate. Und dann gibt es halt die langkettigen Kohlenhydrate, die über einen längeren Zeitraum im Körper abgebaut werden und auch den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen lassen. Also das ist ja bei diesen, bei Zucker zum Beispiel eben so, dass Energie schnell zur Verfügung gestellt wird, schnell in die Zellen geschleust wird und der Insulinspiegel schnell hochgeht und man ganz schnell dann eben diese ganze Kraft zur Verfügung hat. Und bei langkettigen, da wird es eben über den Tag abgebaut. Aber man hat die ganze Zeit ein besseres Level und wenn man sich auch an die langkettigen Kohlenhydrate, wie zum Beispiel in Vollkornbrot, gewöhnt hat, dann unterzuckert der Körper eben auch nicht so schnell. Man hat nicht mehr diese Heißhungerattacken.
Du hast gerade schon den ersten Ansatzpunkt meiner nächsten Frage natürlich fast beantwortet, weil in der Zeit, wo wir wenig Zeit haben, wo wir, wenn wir Mittagessen gehen, natürlich überall Pasta, Weißbrote, Kartoffeln in Form von Pommes und weiß ich nicht was alles kriegen. Also sprich die kurzen Wege der Kohlenhydrate. Entschuldigung.
Die kurzkettigen Kohlenhydrate.
Die kurzkettigen Kohlenhydrate.
Alliteration.
Ja. Wie kann ich dann für mich das ändern, ohne jetzt einen Riesenaufwand zu haben? Also gibt es für Pasta irgendwas, was man stattdessen nehmen kann?
Naja, es gibt ja durchaus Vollkornnudeln, die man nehmen kann. Oder Dinkelnudeln. Das kann man ja mittlerweile auch in jedem Restaurant eigentlich bestellen.
Ja, das wäre schon ein erster großer Schritt.
Das wäre ein erster großer Schritt, genau. Bei Pommes kann man zum Beispiel ausweichen auf Süßkartoffelpommes, die sehr gut sind für den Insulinhaushalt, weil das eben auch langkettige Kohlenhydrate sind.
Interessant.
Allerdings muss man bei Pommes insgesamt natürlich aufpassen, die sind ja auch mit Acrylamid belastet. Oftmals. Dadurch, dass sie eben frittiert werden und da das Fett dann so erhitzt wird, entsteht Acrylamid, ist auch zu finden in Chips zum Beispiel. Und das ist halt auch nicht gut für den Körper. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber im Grunde kann man ganz leicht solche Sachen ersetzen. Also Weißbrot muss auch nicht sein. Man kann Vollkornbrot nehmen.
Dinkelbrot.
Und das sind natürlich Sachen, die alle irrsinnig helfen, den Blutzucker nicht in die Höhe treiben. Und ein hoher Blutzucker, das wissen wir auch schon aus einer der letzten Folgen, sorgt eben dafür, es ist immer der Befehl auch an den Körper, Achtung, bitte bau Fett auf für schlechte Zeiten. Und das passiert alles eben mit diesen langkettigen Kohlenhydraten nicht.
Gut, dann haben wir schon mal den ersten wichtigen Tipp. Der zweite Tipp, den ich dazu geben möchte, hast du im Endeffekt schon angedeutet, wenn man Heißhunger auf irgendwas hat, nicht drauf verzichten, weil das ist demotivierend und sorgt dafür, dass man nicht durchhält. Wenn man Lust auf Schokolade hat, nicht eine ganze Tafel, 2, 3, 4, sondern ein kleines Stückchen. Langsam lutschen und genießen und dann ist dieses Bedürfnis auch gestillt.
Genau, also ich habe früher auch immer den Fehler gemacht, dass ich dann dachte, ja, ich esse jetzt lieber etwas anderes, was nicht ganz so schlimm ist wie dieses Stück Schokolade, auf das ich eigentlich Heißhunger habe. Dann habe ich dann erst was anderes gegessen, erst einen Müsli-Riegel und dachte, ja, es ist ja nicht so schlimm wie Schokolade, ist natürlich auch ein Trugschluss. Aber letztlich habe ich viel mehr im Vorfeld gegessen und habe dann schließlich doch das Stück Schokolade gegessen, als wenn ich gleich das Stück Schokolade gegessen hätte. Und unser Körper sagt uns ja eigentlich, wenn er es wieder gelernt hat, ziemlich genau, was er braucht und was er haben möchte.
Die Schokolade hast du weggelassen. Du hast ich glaube, 68 Kilo waren es abgenommen. Genau. Also das kommt ja nicht nur davon, dass man Schokolade weglässt. Nee. Wie hast du deine Ernährung umgestellt? Erzähl uns mal, was du gemacht hast.
Ja, es war bei mir immer ein Zusammenspiel von Sport und Ernährung. Also es war nicht nur die Ernährung von sich aus.
Ja, aber man Sport ja ist immer, ja erst in der nächsten Folge unser
ja,
Thema.
Ja, aber trotzdem, es gibt ja Schnittmengen. Das eine geht ja ohne das das andere nicht. Zumindest bei mir.
Okay.
Gut, man kann natürlich auch abnehmen, indem man einfach nur im Bett liegt oder auf dem Sofa und sich nur noch von 2 Äpfeln am Tag ernährt. Da nimmt man auch ab.
Ja, ja, und noch mehr, wenn du von gar keinen Äpfel dich ernährst. Ja.
Oder so, oder nur von Luft und Liebe. Aber bei mir geht das halt immer so Hand in Hand. Also, wenn ich keinen Sport mache, fange ich wieder an, Blödsinn zu essen. Wenn ich aber Sport mache, sagt mein Körper mir, wie ich ja eben schon meinte, ziemlich genau, was er für Nährstoffe haben möchte und wie ich mich richtig ernähre. Ich bekomme dann Appetit auf einen Salat. Man mag es kaum glauben. Also wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, ja, du wirst irgendwann mal richtig Appetit auf einen Salat haben. Und ich sage so, ja, ist richtig. Ist das ein Salat mit Kinderriegeln oder was? Aber wenn ich Sport mache, dann verändert sich auch meine Ernährung zum Positiven. Ich weiß nicht, hast du das nicht? Spürst du da keinen Einfluss des Sports?
Doch, doch, doch. Natürlich spüre ich den Einfluss des Sports. Ich wollte da natürlich jetzt noch nicht so ganz drauf eingehen, weil wir ja jetzt nicht 2 Episoden zusammenlegen wollen. Weil ich kann zumindest für mich sagen, dass ich schon den Einfluss spüre, aber auch unabhängig davon, was meine Ernährung angeht, die auch weiterführen kann, ohne dass ich Sport mache. Weil es gibt natürlich Situationen, wo man dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer keinen Sport machen kann. Also zusätzlich zu den Bewegungen im Alltag. Aber deswegen dachte ich, dass das bei dir vielleicht auch ähnlich ist. Also ich mache dann vielleicht den Anfang, also was sich bei mir bewährt hat, in Kombination mit dem Sport wohlgemerkt. Aber wenn ich mal nicht so viel Sport mache, auch funktioniert. Ich mache das sogenannte Intervallfasten. Mhm. Das heißt, ich habe meine Ernährung in der Form umgestellt, ich frühstücke morgens nicht mehr. Weil ich habe mal so ein bisschen nachgedacht. Ich habe eine Freundin, die versucht mir mal alles so ein bisschen an dem Beispiel Säbelzahntiger zu erklären. Und hat mir mal erklärt, naja, wenn du mal zurückdenkst in die Steinzeit, Säbelzahntiger, wie haben wir denn da gelebt? Wir sind morgens aufgestanden und war dann reich gedecktes Frühstücksbuffet? Nein.
Doch. Das kennt man doch so aus so Steinzeitmalereien, ja, dass da irgendwie reich gedeckte Tische.
Ja, aber die Frage ist ja, wer es gemalt hat. Du bist vielleicht ein Teil der Mahlzeit für den Säbelzahntiger dann morgens.
Oh, richtig. Die Säbelzahntiger haben das gemacht.
Ja, stimmt. Genau. So, nein, es war natürlich kein Frühstück. Das heißt, du musstest erstmal losgehen. Du musstest sammeln, jagen und so weiter. Vielleicht noch zubereiten. Das heißt, die wirklich wichtige Mahlzeit ist nicht das Frühstück, sondern das Abendbrot. Weil dann bist du fertig mit allen Aktivitäten. Also habe ich komplett auf das Frühstück verzichtet. Und dachte erst, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Aber inzwischen ist das überhaupt kein Problem, weil manchmal vergesse ich sogar, mittags zu essen und um 15, 16 Uhr fällt mir ein, oh, du hast ja noch nichts gegessen und dann esse ich Mittag gegen 15, 16 Uhr. Also insoweit mein Intervallfasten bedeutet 16, 8. 8 Stunden am Tag darf ich essen, das ist dann praktisch mittags die erste Mahlzeit, je nachdem, wann ich abends zuletzt gegessen habe, zwischen 12, 1 und 2. Die erste Mahlzeit und die zweite Mahlzeit demzufolge bis irgendwie nach Möglichkeit spätestens 20 Uhr, lieber 18 Uhr und dazwischen einfach mal 16 Stunden nichts.
Und wenn du jetzt die 8 Stunden isst, dann isst du natürlich jetzt auch nicht permanent die 8 Stunden durch.
Nein, nein, natürlich nicht. Also ich habe mich da schon mehr oder minder auf 2 Mahlzeiten reduziert, dass ich mittags was esse und dann abends, was ich inzwischen mache, ist, ich trinke zwischendurch ein Smoothie, aber auch mehr unter dem Gesichtspunkt A, gesund, B, Vitamine, mit dem Wissen viel Fruchtzucker, aber ich mache sie komplett gesund, also nur mit natürlichen Zutaten und als Träger, Flüssigkeitsträger Mineralwasser oder frisch gepressten O-Saft und mache da kein Honig oder dergleichen rein, wie es andere Leute machen und selbst wenn die Kinder sagen, schmeckt wunderbar. Das heißt, in dieser Zeit, wo ich dann was esse, bin ich dazu übergegangen, so wie du es auch gesagt hast, ich liebe Pasta. Tatsächlich ist das fast eine Art Grundnahrungsmittel bei mir, genauso wie im Brot. Und bin dazu auch rübergegangen, dass ich dann Dinkelnudeln esse oder Dinkelbrot, um dementsprechend da ein bisschen andere Kohlenhydrate zu haben. Aber das meiste ist bei mir tatsächlich das, wie du es aussagst, der Körper sagt mir schon, was er braucht.
Und was ich auch sehr, sehr wichtig fand bei mir ist, ich habe angefangen, meine Lebensmittel zu tracken. Das bedeutet, ich habe so eine App, wo ich immer aufschreiben kann, was hat das, was ich eigentlich gerade zu mir nehme, überhaupt für Kalorien?
Wow.
Wie viel ist das eigentlich? Weil ich mir darüber auch nie Gedanken gemacht habe, das ist einfach so in den Mund gewandert. Und dann habe ich das in ein Verhältnis gesetzt und mir gedacht, okay, wie lange muss ich jetzt zum Beispiel auf den Crosstrainer oder wie lange muss ich jetzt pumpen, um das wieder wegzuhaben, was ich jetzt gerade zu mir nehme? Und mir dann einfach mal bewusst zu machen, wie viel Kalorien ich versteckt oder auch offensichtlich am Tag zu mir nehme, das ist schon Wahnsinn.
Das stimmt. Das ist sowieso ein Problem, ja, dass wir so ein bisschen den Umgang mit Zahlen verloren haben und deswegen vielleicht mal so Pi mal Daumen rechnen und uns da sowas von verschätzen. Ich habe jetzt gerade, er hat jetzt zwar nichts mit unserem Postcard zu tun, aber ich fand das sehr beeindruckend, einen Post gesehen, wo geschrieben wurde, wir haben ja nicht mehr so das gute Verhältnis von Zahlen. 1 Million Euro in Sekunden gedacht sind 11 Tage. 1 Milliarde Euro in Sekunden gedacht. Weißt du, wie viel das ist? 32 Jahre.
Oh.
Ja.
Oh, okay. Oh.
Yeah. Da wird einmal bewusst, wie groß der Unterschied wirklich ist. 11 Tage zu 32 Jahre.
Eine andere Zahl, die ich gestern gehört habe, ist CO2-Ausstoß, was jetzt nur peripher hier mit uns zu tun hat, aber auch ein Aspekt ist. Hm. Naja, nun, aber okay, das nur am Rande.
Genau.
Ja, also das, wie gesagt, bei mir war es der Zuckerentzug, dann eben in Verbindung mit vielem Sport, das Tracken von Lebensmitteln, keine verarbeiteten Lebensmittel mehr zu mir nehmen, weil die dann natürlich auch einen Großteil der Verdauungsarbeit für mich übernehmen.
Ja.
Der Körper verbraucht ja allein durch das Verdauen der Lebensmittel schon Kalorien.
Mhm.
Es gibt ja Lebensmittel, bestimmte Gemüsesorten, wenn man die
Kohlsuppe.
Isst.
Kohlsuppe.
Kohlsuppe, die hat dann schon negative Kalorien, man hat trotzdem ein Sättigungsgefühl.
Mhm.
Und wo du schon sagst, Sättigungsgefühl, einfach diese Dehnung des Magens, die sorgt ja bei uns für ein Gefühl der Sattheit.
Ja.
Und ich trinke irrsinnig viel. 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht soll man zu sich nehmen, plus der Menge, die man beim Sport verbraucht.
Wow. Und hat sehr viel Sport gemacht.
Wenn ich dann bei mir gerechnet habe, also so mal als Mittelwert während meiner Reduktionsphase, 150 Kilo mal 0,03, das sind 4,5 Liter schon mal.
Mhm.
Wenn ich richtig gerechnet habe, dann nochmal irgendwie 1-2 Liter, die ich dann beim Sport verbrauche, dazu. Ja, dann bin ich bei 6,5 Liter. Das kommt durchaus schon hin. Ja.
Oh, ja.
Ja, das bedeutet natürlich auch, man sollte die Klos in seiner Umgebung kennen. Und was dann auch dazu kam, da kommen wir wieder mal zum Sport bei mir. Immer wenn ich dann so einen Appetit auf irgendwas hatte, dachte ich so, ach, jetzt könnte ich auch noch mal wieder was essen. Dann, ich habe mir so ein kleines Schlingensystem zu Hause hingehängt in den Flur. Immer wenn ich dann irgendwie was essen wollte, habe ich dann gedacht, nein, stattdessen mache ich jetzt mal 10 Liegestützen oder Sit-Ups oder irgendwie eine Übung an diesem Seil. Und das hat geholfen. Und dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich eigentlich was essen wollte. Es geht ja ganz oft darum, einfach den Körper zu spüren. Essen hatte bei mir immer diese Funktion, mich selbst zu spüren. Eben, wir hatten das ja auch in einer anderen Folge schon behandelt, diese Dopaminausschüttung.
Mhm.
zu provozieren. Und das habe ich mittlerweile durch Sport genauso, dass Sport mich wirklich glücklich macht.
Also mit anderen Worten, ein ganz großes Problem in der heutigen Gesellschaft ist, dass wir dieses Dopamin durch Essen zu uns nehmen, nicht durch Erfolge, nicht durch Liebe und nicht durch Sport, was übrigens sehr, sehr viel Dopamin ausstrahlt. Und deswegen ist es eigentlich auch schon so, in dem Moment, wo man Sport anfängt, fängt man auch automatisch an, weniger zu essen.
Ja. Oder auch soziale Medien natürlich, die schütten ja auch sehr viel Dopamin aus oder sorgen dafür, dass es ausgeschüttet wird.
Ja, aber auch sehr viel Negatives, ne?
Ja, eben. Also, aber es kann ja durchaus auch
negatives Dopamin.
Negative Gefühle, Hauptsache Dopamin. Also es kann ja genauso süchtig machen, sich ständig irgendwie Leute anzusehen, die sich anzecken oder streiten oder in den Kommentarspalten dann gegenseitig niedermachen. Ist keine schöne Entwicklung, aber vielleicht kann man sich da selbst ja so ein bisschen umprogrammieren und einfach sagen so, hey, ich hole mir mein Dopamin einfach beim Sport oder bei anderen schönen Sachen.
Das stimmt.
Die auch gesund sind.
Das stimmt. Und was man bei dir ganz klar raushört, du bist da sehr klar strukturiert, im Gegensatz zu mir, der es so ein bisschen mehr nach Gefühl alles gemacht hat. Deswegen hast du vielleicht auch das Doppelte von mir abgenommen.
Ja. Ich hatte ja aber auch deutlich mehr, was ich abzunehmen hatte. Du hattest ja gar nicht so viel.
Das mag sein, ja, das stimmt. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal so ein paar von unseren Tipps und Strategien genannt. Und jetzt kann man ja mal drüber sprechen, wie könnte denn so ein Ernährungsplan aussehen? Der muss natürlich für jeden nochmal individuell durchdacht werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mich haben im Nachgang, ich habe das Ganze ja ohne ärztliche Begleitung gemacht. Ich habe sehr viel angesprochen, ob ich dann ärztliche Begleitung hatte. Und das ist natürlich auch nur teilberechtig, wenn ich sage nein, weil natürlich habe ich mich auch untersuchen lassen zwischendurch, ob ich gesund bin. Und das rate ich auch natürlich jedem, dass man sich nicht überanstrengt oder übernimmt bei dem Ganzen und deswegen irgendwann umkippt. Also vielleicht einmal kurz mit dem Arzt das Ganze durchsprechen. Und dann, lieber Tete, wie kann so ein Ernährungsplan erstellt werden?
Also ich hab ja auch mein Buch geschrieben darüber, das Buch Halbwertszeit, und da habe ich aber auch darauf
Kaufenswert.
Unter teche.teche.com. Nee, teche@teche.com. Letztes Mal genauso gemacht, diesen Fehler, glaube ich. Ne?
Teche, weiß ich nicht.
Egal. teche@teche.com ist die E-Mail-Adresse und da könnt ihr das Buch bei mir bestellen. Und da habe ich aber auch darauf verzichtet, irgendwie Rezeptideen zu geben. Also ich bin kein Typ, der sich irgendwie in die Küche stellt. Das ist mir alles zu umständlich. Ich finde, es dauert immer so ewig lang, Essen vorzubereiten. Und dann ist das immer so schnell erledigt, wenn man das dann gegessen hat. Du kochst total gern.
Inzwischen ja. Ich habe 52 Jahre meines Lebens nicht gekocht und dann angefangen. Und ja, es bringt mir Spaß. Also ich kann nicht wahnsinnig viel, aber das, was ich kann, kann ich ganz gut. Zumindest bestätigt mir das immer jeder, der mit mir essen kann, darf. Und ich mache sehr viel mit Gemüse. Also ich verzichte inzwischen ja auch viel auf Fleisch und habe Gemüse für mich entdeckt. Also ich bin ein Riesenfreund von Zucchini inzwischen, die ich mir dann in Olivenöl so ein bisschen anbrate. Dann mache ich noch Paprika dazu, dann mache ich noch Wurzeln dazu und für die geschmackliche Komponente Thema Fleisch mache ich dann oftmals noch Nüsse dazu, ne, verschiedene Formen von Nüsse, ob nun Pinienkerne, ob nun Cashewkerne oder Mandeln. Das gibt den ganzen, für mich zumindest, ist mir wahrscheinlich eine psychologische Frage, doch mal einen anderen Hintergrund und dann kann ich so eine Gemüsepfanne auch ohne Kohlenhydrat essen. Falls ich doch Kohlenhydrat brauche, weil mein Sohn das dann lieber hätte, dann mache ich ein paar Dinkelnudeln dazu.
Klingt auf jeden Fall lecker. Ich glaube, wir machen mal eine Folge, eine Podcast-Folge, wo wir zusammen kochen.
Oh, das wäre eine schöne Idee.
Kannst du mir mal
zeigen. Ja. Und weißt du, was das Schöne ist, was ich auch entdeckt habe, es war mir nie klar, Kochen hat so viel andere Aspekte noch, weil wenn du das Gemüse so schneidest, du kommst so richtig schön runter, so mit dem Kopf. Also
das Meditatives?
Ja, genau genommen ja. Also ich bin.
Ich mache kleine Stöcke aus dir.
Na, so jetzt nicht, aber ich habe immer Schwierigkeiten, Dinge zu machen, die irgendwie aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben. Also spazieren gehen ist so ein Thema. Ne? Einfach nur zu sagen,
ein Frauending, ne?
Ja, einfach so spazieren gehen. Okay, wenn ich mich mit jemandem verabrede, um mit ihm zu sprechen, dann kann ich auch spazieren gehen, weil dann ist das Ziel unterhalten und dabei sich bewegen. Aber jetzt einfach nur so, ich brauche da ein Ziel. Also das heißt, ich habe das, gehört eigentlich zum nächsten, aber Bewegung einbauen. Ich habe dann Termine gemacht, die so weit entfernt sind, dass ich da hingehen muss. Dann hatte ich wieder ein Ziel. Und sag ich mal, sich jetzt so eine Auszeit zu nehmen von der Arbeit, kann man machen mit einer Zigarette, wenn man dann raucht. Oder mit Essen, ne? Aber ist sehr kontraproduktiv. Aber mit Kochen nimmt man so eine Auszeit und macht trotzdem was Produktives. Und durch die Kombination, du musst ja nachdenken, dass du dir nicht in die Finger schneidest und dass du es groß genug oder klein genug schneidest, hast du eine Kombination von Bewegung und Kopf. Und ich finde das total befreiend. Also inzwischen mache ich das wirklich total gerne, dass ich Gemüse klein schneide. Ganz banal. Okay.
Ja, also bei mir ist es, ich mag Kochen nicht so sehr. Ich halte mich nicht so lange damit auf. Natürlich esse ich auch gern. Aber nee, Kochen an sich hat mich noch nie gecatcht so richtig.
Mit den Kochen ist das ja, wie gesagt, so eine Sache. Wenn jemand wie du das nicht so gerne mag, ist es ja nicht schlimm. Aber der Vorteil beim Kochen ist, du hast halt keine fertig verarbeitete Lebensmittel. Sondern du kaufst dir irgendwas frisch, ob nun vom Supermarkt oder vom Markt oder wie auch immer und hast eigenen Einfluss darauf, welche Qualität das hat und kannst halt gleich auf Vorrat ja auch kochen. Also meistens koche ich natürlich viel zu viel, weil das kann ich noch nicht einschätzen, die Menge. Und bin vielleicht auch gedacht, eigentlich immer noch, oh, viel essen, obwohl ich jetzt gar nicht mehr so viel esse. Weil das ist zum Beispiel auch etwas, was mir aufgefallen ist, was du sicherlich bestätigen kannst. Ich habe angefangen am Anfang, dass ich immer mich gezwungen habe, was übrig zu lassen. Ne? Auch egal, ob ich noch was essen wollte oder nicht. Ich habe mich gezwungen, was übrig zu lassen. Das war die Challenge, dass du so, kannst du sagen, einen Löffel oder eine Gabel oder zwei, drei, wie auch immer, dass du die einfach übrig lässt. Dass du dich schon mal konditionierst auf, du musst nicht aufessen. Weil ich komme noch aus einer Generation,
richtig,
ja. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen.
Ich würde weitergehen. Ich würde sagen, du darfst nicht aufessen.
Ja, so. Ja. Genau so ist es. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Und irgendwann hast du dir kleinere Portionen gemacht, weil du ja wusstest, du isst nicht auf und damit reduzierst du automatisch die Menge.
Ja.
Und ein weiterer wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich vorher auch nicht gemacht habe, ich bin mehr so der Schlingentyp gewesen, ne? Schnell rein, weil wenig Zeit, schnell weiterarbeiten. Durch das Kochen nehme ich mir ja auch anders Zeit und ich esse jetzt langsamer. So ein kleiner Tipp dabei ist zum Beispiel, wenn man im Restaurant ist oder auch zu Hause, wenn man ein Habsig gemacht hat, ob man geschnitten das Fleisch oder wie auch immer, dann die Gabel im Mund gesteckt hat, dann das Geschirr ablegen. Und kauen. Wenn man aufgekaut hat, schneidet man das nächste. Klingt so banal, gibt dem Körper aber die nötigen Zeit, um schneller die Lebensmittel zu verarbeiten und schneller das Sättigungsgefühl rauszugeben. Vorher hatte ich immer Mund gesteckt, sofort das nächste geschnitten und kaum, dass ich aufgekaut hatte, halb aufgekaut hatte, schon die nächste reingeschaufelt.
Aber ist es so, dass du beim Kochen dann auch immer schon ein bisschen naschst hier und da?
Nee, eigentlich gar nicht. Weil ich konzentriere mich auf das Gesamtkunstwerk. Also die mit zugucken, die lachen dann auch immer ein bisschen, weil ich mache das, weiß ich nicht, wie andere das machen, aber ich mache das so, dass ich alles einzeln. Ich nehme eine Pfanne, ne? Also wie gesagt, ich arbeite gerne mit dem Wok. Ich mache dann erst die Zucchini rein und brate die an. So, dann packe ich die in eine Schüssel, dann mache ich die Paprika rein, brate die an, wieder fertig in eine Schüssel, dann kommen die Zwiebeln dran und so weiter und so fort. Ich mache das alles einzeln, ne? Nur die Nudeln, wenn ich die mache, oder die Bratkartoffeln, die parallel. Und dann zum Ende packe ich alles wieder zusammen, Wok, rühr's um, würze es und so weiter. Und die alle während beim Zugucken dann sagten, na, das ist ja dann kalt, das schmeckt ja gar nicht. Die sind immer positiv überrascht, ja, dass es dann fertig doch wirkt. Also das heißt, mir geht es um dieses, mehr wie so ein Kunstwerk eigentlich. Ja, wobei ich weit von meinem Künstler entfernt bin, wenn ich mir dich angucke.
Was?
Aber nein, um Gottes Willen, das war jetzt nicht auf die Figur.
Nein, so habe ich es auch gar nicht verstanden.
Ja. Oh Gott. Nein. So.
Ja, aber wenn du jetzt was isst, trinkst du vorher was? Für die Dehnung des Magens?
Ich trinke generell viel, aber beim Essen selber trinke ich jetzt dann nicht, weil ich das Gefühl habe, und da sind wir wieder beim Thema, man muss auf seinen eigenen Bauch hören, dann habe ich so einen Blubberbauch.
Nein, aber ganz, ganz wichtig, und das möchte ich jetzt hier zum Abschluss einmal sagen, ist, dass jeder seinen eigenen Weg findet, wie er vor allem langfristig damit zurechtkommt. Es ist keine Kunst, jetzt irgendwie über 1, 2, 3, 4 Wochen sowas ganz durchzuhalten. Das war ja auch in meiner Vergangenheit, bevor ich halt langfristig abgenommen habe. Ich konnte in ganz kurzer Zeit 15, 20 Kilo abnehmen. Überhaupt kein Problem. Aber das dann zu halten, das ist halt die Schwierigkeit. Meistens hatte ich dann danach mehr drauf als vor der Diät und hätte es dann am besten gleich komplett gelassen. Aber das Ganze langfristig eben durchzuhalten und nicht zu ehrgeizig zu sein, nicht zu sehr ins Kaloriendefizit zu gehen, das ist, glaube ich, die Kunst dabei und Geduld zu haben. Denn das Ganze ist halt ein langfristiges Ding. Es ist nicht zeitlich begrenzt. Und dann kriege ich immer so ein bisschen so die Krawatte, wenn die Leute mich fragen, wie lange hast du denn gebraucht, um so viel abzunehmen? Und dann sage ich mir so, hey, es ist eine lebenslange Aufgabe, die niemals aufhört. Du bist niemals fertig mit deiner Lebensumstellung, sondern musst das Ganze eben durchhalten, bis du ins Gras beißt.
Weil das entsprechende Zauberwort hierbei ist nicht Ernährung, sondern Umstellen. Weil der Körper hat ja einen sogenannten Jojo-Effekt. Das heißt, der Körper weiß, hey, ich bin dick und eigentlich möchte er, nee, nicht Jojo-Memory-Effekt, meinte ich, und hat eigentlich das Bedürfnis, wieder so zu werden. Das ist irgendwann mit Anfang 20 fängt es an. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht mit den Zähnen. Ne? Wenn man mit 15 eine Zahnspange hat, dann hat man was fürs Leben getan. Wenn du es mit in meinem Alter machst, musst du immer noch eine Nachtzähne tragen, weil die Zähne auch diesen Memory-Effekt haben und eigentlich wieder zurück in die Ursprungsstellung schief sein möchten.
Oh je.
Und so ist es natürlich auch mit dem Körper. Deswegen hast du vollkommen recht, es ist eine lebenslange Umstellung. Und deswegen ist es gut, wenn man mit Tricks arbeitet. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt beim Kaffee, wie habe ich es geschafft, auf den Zucker zu verzichten, indem ich meinen Fokus geändert habe. Ich habe den Kaffee früher getrunken, weil er gut geschmeckt hat. Süß. Ne? Lecker mit Milch und süß, das ist natürlich wie eine Tafel Schokolade, nur flüssig. Und dann war ja die Frage, okay, wie trinke ich ihn dann jetzt, wenn er nicht mehr süß ist? Also habe ich damit im Winter begonnen und habe ihn richtig heiß getrunken und habe mich darauf konzentriert, ich trinke den Kaffee, weil es draußen kalt ist, um mich zu wärmen. Ja. Also einen komplett anderen Fokus drauf gesetzt, so dass der Zucker gar nicht mehr so relevant war. Und irgendwann habe ich mich dann daran gewöhnt und dann hat der Zucker natürlich auch nicht mehr gefehlt. Jetzt kann ich ihn auch kalt wieder trinken ohne Zucker. Und dann habe ich auch mal angefangen, Milch wegzulassen. Also jetzt trinke ich jetzt auch ganz viel Kaffee schwarz, was vorher für mich undenkbar war.
Ja.
So, also man muss gucken, was kann ein Fokus sein, wie man sich neu fokussiert und damit sozusagen selbst überlistet.
Ich bin auch damals in der Reduktion so weit gegangen, dass ich gesagt habe, weil es ja immer heißt, ja, Essen muss gut schmecken und Genuss sein und so weiter. Ja, dem stimme ich zu. Aber in der Reduktion habe ich gesagt, Essen muss nicht schmecken. Es muss funktionieren und für mich arbeiten.
Das stimmt.
Denn wenn das Essen schmeckt, dann will ich mehr davon. Wenn es aber nicht schmeckt, sondern nur die Aufgabe hat, mich satt machen zu müssen. Ich meine, wenn wir jetzt wieder mal von den Säbelzahntigern anfangen, von der Zeit, da konnte ich mir auch nicht aussuchen, worauf ich Lust habe. Da musste ich das essen, was mir vor Pfeil und Bogen gekommen ist oder vor ein Speer.
oder was du sammeln konntest. Da hast du vollkommen recht. Und das ist interessant, weil ja, der gegensätzliche Ansatzpunkt wäre ja, du isst nur noch Dinge, die dir schmecken. Du fokussierst dich vielleicht neu, was dir schmeckt, statt normalen Nudeln, Dinko-Nudeln, wie auch immer. Und du arbeitest das als Belohnungsprinzip, dass du sagst, du musst so und so viel Verzicht üben oder so und so viel Sport machen, damit du dich dann belohnst mit dem, was dir richtig gut schmeckt. Das wäre die gegenteilige Strategie. Also insoweit kommen wir zum Ursprung zurück. Jeder muss seine Strategie finden. Aber bitte, es gibt nicht die eine Diät und die verändert alles. Es ist ein dauerhafter, lebenslanger Prozess, die Ernährung umzustellen.
Findet euren Weg, ernährt euch gut. Und wenn es ab und zu dann mal ein Snickers sein muss, nur zu, danach könnt ihr weitermachen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Resttag. Euer Tetsche und euer
Sören.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war Kilohelden. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Mit Sören Bauer und Tetsche Nierendorf.